Ja, Palmsonntag ist heute die bekannte Situation, die wir mit dem Tag verbinden, von einer begeisterten Menge umringt, zieht Jesus in die Stadt Jerusalem ein. Wir haben da so alle unsere Vorstellungen, wie es da abgegangen sein mag. Viele Pilger waren ja schon Tage vorher zum größten jüdischen Fest angereist, um eine Woche lang zu feiern. Und es war immer auch ein Kombifest. Es war der Passatag inklusive des einwöchigen Fests der ungesäuerten Brote, was sich dann noch anschloss. Ich möchte aber diesmal weniger auf den Einzug Jesu in die Stadt eingehen, sondern mehr auf das, was er dort direkt danach, nach seiner Ankunft in der Stadt, geredet hat. Anlass sind da ein paar Pilger aus Griechenland, Juden aus Griechenland, die Jesus über Philippus und Andreas bei Jesus sozusagen um eine Audienz bitten. Und Jesus hält dann, gerade in der Stadt angekommen, eine kurze, aber sehr bemerkenswerte Rede, aus der sich auch ein kleines Gespräch entwickelt. Schnell waren dazu auch wieder etliche Leute zusammengekommen. Und dann steigt Jesus sehr rätselhaft ein. Er sagt, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Das ist schon irgendwie eine sehr theologische Aussage und man denkt, boah, da muss man ja schon so ein bisschen Bescheid wissen, wenn man mit dem Satz was anfangen will. Der Menschensohn, wen meint er damit? Ohne Frage sich selbst. Er ist der Menschensohn und zwar der, der durch den Propheten Daniel schon Jahrhunderte vorher verheißen wurde als Retter für Israel. Aber was soll die Herrlichkeit sein, die sich jetzt zeigen wird? Ihr könnt ja selber mal überlegen, was ihr mit dem Begriff Herrlichkeit so verbindet. Ja, ich weiß nicht, an was denkt ihr da? Herrlichkeit? Vielleicht ein herrliches Essen? Ja, vielleicht ein Sonnenuntergang, was euch bewegt. Das Wort heißt eigentlich so viel wie Licht oder Lichtglanz im Zusammenhang mit Gott. Es geht um eine großartige, strahlende Erscheinung, die Ehrfurcht einflößt. Wir blenden mal das Bild ein. Deswegen habe ich hier auch mal ein Motiv gewählt aus Island. Also da ist die Sonne manchmal so fantastisch, wie sie durch die Wolken bricht, dass ich dachte, das hat mich irgendwie an diese Herrlichkeit Gottes erinnert, als der Gott, der einerseits in seiner Schöpfung sich herrlich erweist, aber noch viel mehr an uns und in uns, wenn sein Licht in uns kommt. Ja, und dann erzählt Jesus in dem Zusammenhang mit der Herrlichkeit Gottes ein auf den ersten Blick irgendwie unpassend klingendes Mini-Gleichnis vom Weizenkorn. Das Weizenkorn, das sterben muss oder besser, das aufgezehrt werden muss, damit es anschließend eine Ehre austreiben kann. Und um beim Thema zu bleiben, damit es dann herrlich viel Frucht bringen kann. Und es wird in wenigen Tagen Jesus selbst sein, der sein Leben gibt, der sozusagen das Urweizenkorn ist, durch das seine Gemeinde, eine Gemeinde zur Verherrlichung der Größe Gottes entstehen wird. Und das ist des Rätsels Lösung, die Leute verstehen es aber noch nicht. Und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal seine Jünger. Und dann wird Jesus auf einmal sehr emotional. Er spricht ganz öffentlich hier über seine Gefühle, sehr menschliche. So wie schon kurz vorher beim Einzug in die Stadt. Die Menge hat Palmzweige abgehauen und vor ihm hingeworfen und Klamotten und gejubelt. Es war eine Riesenstimmung, aber Jesus kommen die Tränen. Er weint über Jerusalem, weil er wusste, wie die Sache ausgehen wird. Und auch jetzt, wo er in der Stadt ist, ist ihm nicht zum Jubeln und zum Zuwinken zumute, weil Jesus weiß, dass ihm seine schwerste Stunde bevorsteht. Er weiß auch, dass die Stimmung bald kippen wird. Bevor Gottes Licht aufstrahlen kann, wird es erstmal so richtig dunkel. Und Jesus lässt uns hier tief in seine Seele blicken. Er spricht offen von Zweifeln und von seiner großen Angst, die er hat. ob er diesen harten Gang wirklich durchstehen wird, ob er den auf sich nehmen soll. Und es scheint so, als würde er ganz kurz zögern. Ich lese ab hier mal den Rest seiner Rede aus der Neuen Genfer Übersetzung, Johannes 12, ab Vers 27 bis 36. Da sagt Jesus: Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun. Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme. Sie sagten, es hat gedonnert. Einige meinten, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus: Nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern euretwegen. Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Und jetzt kommentiert der Apostel Johannes kurz: Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Die Leute hielten ihm entgegen: Das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus erwiderte: Das Licht ist noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Kindern des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Zuerst mal der König, Jesus, hat Angst. Er ist erschüttert, er ist voller Unruhe. Viel mehr, als wir das manchmal empfinden, wenn wir vielleicht eine schwierige Prüfung vor uns haben. Da kann man das so ein bisschen mitempfinden. Ja, wenn man eine Prüfung vor sich hat, bei der man sehr unsicher ist, ob man die bestehen wird. Aber hier geht es ja um eine viel härtere Sache, um eine viel größere Prüfung. Und Jesus hat Angst und er spricht darüber. Wie gut, dass er uns das mitteilt. Seine Ängste, stärker dann später noch im Garten Gethsemane. Er verschweigt das nicht. Und ich finde, mit seinen Gefühlen, die er hier auch ausdrückt, kommt er uns unfassbar nah, als Gott und Mensch. Und er leidet wie ein Mensch, auch psychisch. Deshalb trägt er unser Leid und unser Elend wirklich mit. Und es mag auch heute einige von uns geben, die gerade in einer dunklen Stunde sind, die vielleicht mit Schmerzen zu kämpfen haben, mit Angst, mit großer Unsicherheit, wie es weitergehen wird in ihrem Leben. Nicht nur Alte, auch Jüngere. Und Jesus kennt das. Er leidet mit. Er weiß, wie es ist, wenn man Angst hat. Und nur so kann er auch mit unserer Schwachheit, auch mit unserer seelischen Schwachheit mitleiden. Ich bin 100% davon überzeugt, dass Jesus weiß, was Depressionen sind. Dass er weiß, was Verzweiflung bedeutet. Aber er zeigt auch, und hier sehr schön, wie man wieder herausfindet. Und dazu gehört, offen auszusprechen, dass man von dem spricht, wie es einem geht. Und er drückt hier seine Zweifel mit einem kurzen Gedankenspiel aus. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Und gerade hier, durch diesen Blick auf den Vater, ist der Ausweg schon eröffnet. Jesus schaut von sich selbst weg auf das Größere. Darin steckt eine Hilfe, auch für dich und für mich. Sprich vor Gott im Gebet aus, wie es dir geht. Und dann schau aber auch weg auf ihn, von dir selbst weg auf ihn, wieder auf den Vater im Himmel und auf sein großes Ziel mit dir. Jesus sieht hier sein großes Ziel, den Auftrag, den er hat. Und da ist auch die Antwort auf sein zweifelndes Fragen, soll ich den Vater bitten, dass er mir das Leid erspart, was jetzt auf mich zukommt? Die Antwort heißt nein. Denn so Jesus weiter, jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Er ist gekommen zu einem himmlischen Spezialauftrag. Trotz aller Ängste und Bedenken will er diesen Weg gehen, weil er sich für den Vater im Himmel und für die Menschen opfern will. Ohne ihn wären wir alle verloren. Und das ist ihm alle Schmerzen wert. Und dann wird es auch bei Jesus, als er auf seinen Auftrag sieht, als er auf seinen Vater sieht, wieder hell, wieder Licht in seinem Innern. Da ist die Kraft des Heiligen Geistes, die ihn zu seinem schweren Weg ermutigt. Es ist der Geist, der ihn auch hier in dieser Situation mit dem Vater eins sein lässt. Und dann wird aus der Bitte für sich selbst eine Bitte, die den Vater in den Blick nimmt. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. So in Vers 28. Und jetzt passiert was Geheimnisvolles. Der Vater antwortet. Man hört was, eine Stimme aus dem Himmel. Jesus versteht ganz genau, was der Vater sagt. Ich habe es getan. Ich habe die Herrlichkeit meines Namens verherrlicht, oder wie es die Basisbibel wiedergibt, ich habe die Herrlichkeit, für die mein Name steht, verherrlicht und werde es auch wieder tun. Ich werde es auch jetzt wieder tun. Das ist einerseits Gottes Zuspruch für seinen Sohn Jesus und gleichzeitig ist es auch eine Ansage für alle Zweifler. Durch dich, mein Sohn, wird Gottes Herrlichkeit, wird unsere gemeinsame Herrlichkeit sichtbar. Warum? Weil du bist, was ich bin. Du, Jesus, bist, was ich bin. Du bist die Liebe. Du bist mein Leben für die Menschen. Du bist der gute Hirte, der sich ganz aufopfert. Du bist mein Name, Jeschua auf Hebräisch. Und auf Griechisch Jesus, das heißt nichts anderes als Jahwe rettet. Der Name ist Programm, das ist das Wesen Gottes und das ist das, was Jesus jetzt in die Tat umsetzt. Und so bestätigt hier der Vater durch die Stimme den Sohn, direkt aus dem Himmel, von dort, woher Jesus kam, um Mensch zu werden. Manche haben gedacht, es donnert, ja, es war ein Grummeln, ein Grollen, so klang die Stimme. Und manche der Umstehenden haben in dem Moment zumindest geahnt, das muss Gottes Antwort gewesen sein auf Jesu Bitte, er wird seine Herrlichkeit zeigen, dieser Gott, den Jesus gerade darum gebeten hat. Er wird sie zeigen, das ist die Antwort. Nur wie? Vielleicht schon in dieser Stimme? Jesus weiß es natürlich, die Leute aber noch nicht, wie es enden wird. Und dann geht Jesus ein letztes Mal in seiner Rede, hier auch in der Öffentlichkeit, in die Offensive. Er erklärt, was die Ereignisse der nächsten Tage bedeuten werden. Und dann entwickelt sich ein ganz kurzes Gespräch mit den Zuhörern. Es hat nämlich für sie gedonnert. Nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern euretwegen, sagt Jesus. Und Jesus sieht hier sofort, dass diese Bestätigung für ihn noch wichtiger für die Leute ist. Denn Gott bestätigt allen Herumstehenden noch einmal, mit wem sie es bei Jesus zu tun haben. Es ist nicht der durchgeknallte Rabbi, der sich die ganze Zeit selbst überschätzt hat, und der jetzt weiche Knie kriegt, wo es ernst wird. Das haben ja vielleicht manche gedacht, schon als Jesus viel zu bescheiden auf dem Esel in die Stadt ritt, ja, und nicht wie ein großer König. Und jetzt spricht er von seinen Ängsten. Ja, was ist denn los mit dem großen Menschensohn, mit dem großen Messias? Aber gerade hier in dieser Situation und dem, was sich jetzt anbahnt, da haben sie es tatsächlich mit dem Menschensohn aus dem Propheten Daniel zu tun und mit dem wahrhaftigen Gottessohn, mit dem einzigen, der uns von Gott getrennte Menschen wieder mit Gott versöhnen kann. Und das wird Jesus in wenigen Tagen tun. Das steht ihm hier glasklar als sein Auftrag vor Augen. Und er wird es auf eine geheimnisvolle Weise tun. Aus Liebe wird er das Unrecht der Menschen erleiden, um Menschen gerecht vor Gott zu machen. Das klingt paradox, aber genau das ist der göttliche Weg. Seine völlige Hingabe in das Unrecht dieser Welt. Und Jesus nennt dann in dem Zusammenhang noch einen weiteren Aspekt dieses Aktes. Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden oder gestürzt werden. Das ist ein weiterer Donnerschlag für die Zuhörer. Und sie begreifen hier, glaube ich, schnell, dass Jesus nicht den römischen Kaiser meint mit diesem Herrscher, sondern den Teufel, den größten Widersacher Gottes. Der hat jetzt verloren, sagt Jesus, weil er ihn besiegen wird, weil Gottes Herrlichkeit durch seinen Tod am Kreuz und durch die nachfolgende Auferstehung von den Toten sichtbar werden wird. Und diese Herrlichkeit wird selbst das Dunkel des Todes in den Schatten stellen. Und das wird der endgültige Absturz für den Teufel sein. Denk unbedingt an diese Macht Jesu über den Teufel, wenn du zweifelst, ob Jesus dir deine Schuld vergeben kann. Wenn Jesus das hinkriegt, diesen Fürsten der Finsternis zu stürzen, dann wird er auch die Kraft haben, dir zu vergeben und dich mit Gott zu versöhnen. Und da strahlt schon vor diesen Ereignissen das Licht seiner göttlichen Größe auf. Und wie? Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen, sagt er. Jesus deutete damit an, so Johannes, auf welche Weise er sterben würde. Johannes kommentiert hier im Nachhinein, was Jesus vor sich sieht, das Kreuz und was er damit für die Menschen bewirken wird. Er wird alle zu sich, zu Gott ziehen. Aber alle heißt hier nicht alle im absoluten Sinn, das wissen wir aus anderen Aussagen Jesu. Es sind alle gemeint, die sein Opfer am Kreuz für sich persönlich annehmen werden, zu Gott umkehren und glauben werden. Und jetzt sind da immer noch manche der Zuhörer, die meinten, sie müssten ihm was entgegenhalten, sogar biblisch begründet, wie sie denken. Vers 34, sie hielten ihm entgegen, das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Wenn man das so liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist erstaunlich. Irgendwie ist das komisch, was die Leute hier sagen. Sie haben ja eine ganz kritische Haltung und trotzdem finde ich, dass sie diese rätselhafte Bemerkung Jesu über seine Erhöhung über die Erde irgendwie richtig verstanden haben müssen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie sie es verstanden haben könnten und beide wären ja richtig. Entweder als Erhöhung im Sinne seiner Rückkehr in den Himmel, dann hätten sie die Himmelfahrt quasi schon vorausgesehen und verstanden, dass Jesus hingeht, woher er gekommen ist. Damit hätten sie auch ihn als Gottes Sohn bestätigt. Aber, und das ist hier die schwierige Frage, als Messias würde er dann nicht mehr in Israel bleiben, wie es eigentlich verheißen ist. Wie kann das sein? Oder die andere Möglichkeit ist, sie verstanden Jesu Erhöhung in dem Sinne, wie es Johannes hier danach erklärt, dass Jesus am Kreuz sterben wird, dass er bei einer Hinrichtung erhöht wird über die Erde. Auch richtig. Nur wäre er dann, ja, wenn er nicht aufersteht, was sie offensichtlich nicht annehmen und nicht im Fokus haben, tot. Dann wäre der Messias tot. Was wäre dann? Was wäre dann mit dem großartigen Menschensohn und mit der ganzen Pracht und Herrlichkeit, die Jesus angeblich kommen sieht? Manchmal kommt es mir so vor, dass Jesus je rätselhafter antwortet, je misstrauischer die Leute werden. Eigentlich genau anders, wie wir das machen. Ja? Wenn uns jemand nicht richtig versteht, dann geben wir alles, dass er endlich kapiert, was wir meinen. Ja, in so einer Lage, da erklären wir uns nach allen Regeln der Kunst und ziehen unsere besten Argumente raus, damit der andere weiß und versteht, was wir meinen. Nicht so Jesus. Er irritiert, ich glaube auch sehr bewusst, er irritiert, indem er kritische Fragen nicht deutlicher beantwortet, sondern im Gegenteil. Er drückt sich noch unverständlicher aus, noch geheimnisvoller. Und interessanterweise aber nicht für alle, die ihm wirklich vertrauen wollen. Die holt er ähnlich wie mit seinen Gleichnissen genau damit ab und regt zum tieferen Nachdenken an. So auch hier. Und das klingt schon fast ein bisschen philosophisch, wenn man das hier liest. Jesus erwiderte: Das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Kindern des Lichts werdet. So, das war's mit der Diskussion. Mehr hat Jesus seinen Skeptikern hier nicht mehr zu sagen, tatsächlich. Er lässt sie mit seinen Worten vom Licht quasi im Dunkeln stehen und geht. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Und wenn man das so liest, dann denkt man, ja, das hat Jesus sehr bewusst so auf den Punkt gebracht, an diesen letzten Worten werden sich nun die Geister scheiden müssen. Die einen werden denken, na toll, und jetzt? Was soll das Gefasel hier von Licht und Finsternis? Jesus, werd doch mal ein bisschen deutlicher, dann geht mir vielleicht auch noch ein Licht auf. Und die anderen sagen, ja, genau das ist es, sonnenklar, Jesus selbst ist das Licht. Er ist das Licht, von dem er spricht. Er ist das Licht für mich und für die ganze Welt. Jesus macht das Dunkel meiner Seele hell, so heißt es doch in dem einen Lied, Tochter Zion, glaube ich, gell? Ja, egal, also auf jeden Fall. Jedenfalls ist er genau dafür gekommen, damit er das schafft, muss ich mich nur voll reinstellen in sein Licht und nicht den Schatten suchen, den das Böse in meinem Leben wirft. Und das spricht hier Jesus auch an, wer im Finstern bleibt, der wird orientierungslos sein, der wird hoffnungslos sein, der wird nicht wissen, wohin sein Lebensweg geht, aber wer mir nachfolgt, der weiß, wo es hingeht. Es geht in die Herrlichkeit des Vaters, es geht zu Gott, das ist mein Auftrag. Und ich will euch mitziehen, ich will den Weg frei machen dorthin. Wenn Jesus mein Leben ausleuchtet, dann wird es hell. Und dann darf ich nicht zögern, mich ihm ganz anzuvertrauen, auch wenn ich das ein oder andere vielleicht nicht bis in die letzte theologische Tiefe begreife. Ich will zulassen, dass er die dunkelsten Ecken und Kanten in meiner Seele ausleuchtet. Nur durch ihn kann Gottes Herrlichkeit mein eigenes Leben herrlich und neu machen. Hell, befreit, fröhlich und voller Hoffnung. Licht, das Leben bringt, mehr als die Sonne jetzt gerade im Frühling einer Pflanze. Wir brauchen dieses Licht der Herrlichkeit Gottes, damit unser Leben nicht im Dunkel endet. Und Jesus ist hier, obwohl es irgendwie ganz schwierig klingt, total evangelistisch. Jesus lädt hier selbst die letzten Zweifler persönlich ein, dass sie ihm doch noch ihr Vertrauen schenken. Also wage den Schritt, vielleicht wieder ganz neu, Jesus zu vertrauen. Stell dich in sein Licht. Einmal ist das grundsätzlich unbedingt nötig. Das nennen wir die Bekehrung, die Wiedergeburt. Aber es geht dann auch weiter. Wir sollen in diesem Lichtkegel Jesu unser Leben gehen. Und gerade dann, wenn dunkle Stunden aufziehen im Leben. dann denk daran, er hat den Teufel gestürzt, er besiegt ihn auch in dir. Glaube an das Licht, vertraue Jesus, solange du das Licht hast. Das heißt auch, solange du merkst, er strahlt dich gerade an mit seinem Wort. Er leuchtet gerade voll rein in das Dunkel deiner Seele, dann stell dich diesem Licht und freu dich darüber, dass es hell wird, damit du ein Kind des Lichts wirst oder anders ausgedrückt, ein Kind Gottes, der das Licht ist und dass du auch ein Kind des Lichts bleibst. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir sind begeistert, wenn wir tolle Sonnenaufgänge sehen oder Untergänge und wenn die Sonne durch die Wolken bricht und wenn jetzt im Frühling auch wieder die Blüten aufsprießen und ihre Köpfchen dem Sonnenlicht entgegenstrecken. Aber viel größer ist es doch noch, dass du ein ganz anderes Licht in unsere Seele bringst. Und ich bitte dich von Herzen, dass du gerade heute Morgen auch jeden, der traurig ist, jeden, der große Angst vor irgendwas hat, dass du ihm das nahe bringst, dass du ihm deutlich machst, du bist derjenige, der aus dieser Dunkelheit herausführt. Du bist derjenige, der Mut macht und der vorangeht durchs tiefste denkbare Dunkel überhaupt in der Geschichte. Und dann bist du auch auferstanden von den Toten und hast dem Teufel die Grenzen gezeigt. Danke, Herr, dass wir dir folgen dürfen und in deinem Licht unser Leben führen dürfen. Hilf du uns dazu, dir ganz fest zu vertrauen. Amen.